Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Und am Mikro ist heute Katrin Ohlendorf. Hallo. Man muss sich das mal vorstellen. 3 Jahrzehnte lang überziehen mehrere Kriege ein Land. Zahlreiche Armeen und Länder sind beteiligt. Es geht um Machtkämpfe innerhalb eines Staates und zwischen verschiedenen Ländern gleichzeitig und um Religion. Durch Krieg, Krankheiten und Hungersnöte sterben in der Folge dieses Krieges unzählige Menschen. Die Schätzungen gehen bis zu 7 Millionen. 7. Das ist so viel wie die gesamte Bevölkerung Bulgariens heute. Die Rede ist vom sogenannten 30-jährigen Krieg, der überwiegend auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation tobte und bis heute einer der grausamsten ist, den es je gab. Vor 400 Jahren, am 23. Mai 1618, nahm er seinen Anfang. Aber er ist heute noch immer aktuell.
Die Kriege des 21. Jahrhunderts werden dem Typus des 30-jährigen Krieges ähneln. Es sind Kriege, die gekennzeichnet sind durch eine lange Dauer und eine gesteigerte Grausamkeit. Wir haben gelernt, nie wieder 30-jähriger Krieg, aber im Ergebnis das Falsche gelernt. Die verschiedenen Kriege im Vorderen Orient haben viele Ähnlichkeiten mit einem Krieg vom Typ 30-jähriger Krieg. Was ist eigentlich die Ursache eines so langen Krieges?
Ja, das ist eine gute Frage, die der Politikwissenschaftler Herfried Münkler da stellt. Wenn man die Ursachen kennt, dann kann man ja möglicherweise eine Wiederholung vermeiden. Naja, könnte, theoretisch jedenfalls. Bisher hat das in der Menschheitsgeschichte ja bekanntermaßen nicht allzu gut geklappt. Sonst hätten wir einige Kriege weniger erlebt und ein paar weniger aktuell am Lodern. Münkler scheint aber, genauso wie ich übrigens, noch ein bisschen Hoffnung in den Homo sapiens zu setzen und befasst sich deshalb mit diesem grausamen Konflikt, damit wir eben daraus lernen können. Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler und befasst sich vor allem mit politischer Theorie und Ideengeschichte. Er ist Professor an der Berliner Humboldt-Universität und viele seiner Bücher über politische Theorie, aber auch zum Thema Krieg, gelten heute als Standardwerke. Sein Vortrag basiert auch auf einem Buch, »Der 30-jährige Krieg«, Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618 bis 1648 heißt das und ist überwiegend sehr gelobt worden. Es gab aber auch Kritiker, die die Parallelen, die er in dem Buch zu heutigen Konflikten zieht, nicht überzeugend finden. Aber macht euch einfach selbst ein Bild. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 13. März 2018 im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden.
Was kann ein Politikwissenschaftler eigentlich dazu bringen, ein Buch zu schreiben, zumal auch noch ein so dickes, über ein Ereignis, das 400 Jahre zurückliegt. Das ist eigentlich weit außerhalb der Reichweite dessen, was Politikwissenschaftler interessiert, zu interessieren hat, auch aus professionellen Gründen. Was mich am 30-jährigen Krieg zunächst interessiert hat, war eine intuitive Überlegung, die darauf hinausläuft, dass man vielleicht sagen kann, die Kriege der Westfälischen Ordnung, also jene Kriege, die gekennzeichnet sind durch den Friedensschluss von Münster und Osnabrück, diese Kriege gehen oder sind schon im 20. Jahrhundert zu Ende gegangen. Aber was gefolgt ist, war eben nicht der ewige Friede, von dem viele nach dem Ende des Ost-West-Konflikts gedacht haben, er sei nunmehr eigentlich das Selbstverständliche und zu Erwartende, sondern meine These ist, und das will ich in dem, was ich hier vortrage, auch ein bisschen erläutern, ohne das natürlich in der Differenziertheit eines Buches von fast 1000 Seiten zu können, aber in Umrissen zeigen, glaube ich, das doch zu können. Die Kriege des 21. Jahrhunderts werden vermutlich eher dem Typus des 30-jährigen Krieges ähneln als denen des westfälischen Systems. Deswegen eingangs ein paar Überlegungen zu Kriegen vom Typ 30-jähriger Krieg, von dem der von 1618 bis 1648 gewissermaßen für uns in Mittelwesteuropa das naheliegende Beispiel sozusagen der für uns relevante Repräsentant dieses Typs ist. Aber er ist sicherlich nicht der Einzige. Wenn ich sage, Kriege vom Typ 30-jähriger Krieg, heißt das nicht, dass die unbedingt 30 Jahre dauern müssen. Einer dieser Kriege hat nur 27 Jahre gedauert, nämlich der Peloponnesische Krieg, den der Historiker Thukydides beschrieben hat. Ein anderer hat vielleicht 100 Jahre gedauert, nämlich der sogenannte Hundertjährige Krieg, der auf französischem Boden stattgefunden hat, in den aber ganz viele unterschiedliche Mächte involviert waren. Wie lange, um in unsere Gegenwart zu kommen, die Kriege an den großen Seen im subsaharischen Afrika dauern werden, kann man im Augenblick noch nicht sagen, aber man kann sagen, sie haben mit den großen Massakern in Ruanda und Burundi begonnen und sich dann auf den Ostkongo ausgeweitet. Und tendenziell alle Staaten des subsaharischen Afrika haben in irgendeiner Weise mit Truppen in diesen Krieg eingegriffen. Und deswegen ist dieser Krieg auch der verlustreichste Krieg nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit geschätzt 4,5 Millionen Toten. Aber im Augenblick redet keiner darüber, nicht? So in allen, vielleicht taucht er mal wieder auf, Ost-Kivu, Kivu-Region oder so etwas. Also da wissen wir gar nicht, wie lange er dauert. Und ein weiteres Beispiel, die verschiedenen Kriege im vorderen Orient, wenn wir sagen im Norden Syrien, im Süden Jemen, im Osten Mesopotamien respektive Irak und im Westen die Kriege in der libyschen Wüste, haben viele Ähnlichkeiten mit einem Krieg vom Typ 30-jähriger Krieg. Aber ob die jetzt 30 Jahre dauern, das kann keiner sagen. Also sozusagen Typ 30-jähriger Krieg ist eher eine Metapher, gewonnen an dem Paradigma des Krieges, um den es hier und heute geht. Dann kann man sagen, das ist aber eigentlich unsauber, so Beispiele aus der Vergangenheit zu nehmen und sie auf die Gegenwart zu projizieren. Und das ist auch eine ausgesprochen riskante Angelegenheit. Das ist wahr. Aber wir haben nun einmal ein starkes Bedürfnis, uns der Zukunft als dem Raum des Ungewissen und Unsicheren zu vergewissern. Und deswegen arbeiten wir mit allerhand Methoden, Zukunft uns zuhanden zu machen. Das ist in den Sozialwissenschaften üblicherweise die Aggregation großer Datenmengen, mit denen dann Ökonomen oder Demografen bestimmte Linien und Kurven in die Zukunft verlängern, also die gegenwärtigen Daten extrapolieren auf morgen und übermorgen. Und der eine oder andere sagt, aha, wenn die Aktienkurse bislang so gestiegen sind, dann steige ich da ein, nicht? Und dann sozusagen verhält sich dementsprechend, oder ein anderer sagt, wenn die demografische Entwicklung aber so ist, wie sie ist, dann wird meine Rente nicht mehr bezahlt werden und er investiert in die Immobilienblase. Also sozusagen alle diese Formen der Vergewisserung des Zukünftigen haben praktische Folgen bei uns. Nur im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es eben diese großen Datenmengen nicht und deswegen muss man mit Einzelbeispielen arbeiten. Aber mit solchen Einzelbeispielen kann man dramatisch schiefliegen. Ich habe mich vor längerem mal des Längeren mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Da haben in einer Zeit, in der die alte Geschichte noch eine ganz andere Stellung hatte als heute, die deutschen Historiker am Anfang dieses Krieges eine Zukunft vorhergesagt, indem sie gesagt haben, das ist entweder wie der Peloponnesische Krieg, also Athen versus Sparta. Und die Frage war offen, wer ist wer, nicht? Also eigentlich war es ja naheliegend, dass die Deutschen glauben, sie seien Sparta, also eine große Kaserne. Und Athen als Handelsmacht, das waren dann eher die Briten. Aber wie bringt man die anderen unter? Also ganz schwierig. Gleichwohl, der Historiker Hans Delbrück berichtet, er habe den inzwischen entlassenen Reichskanzler Bethmann-Hollweg sagen hören über die Entscheidung zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg, das ist unsere sizilianische Expedition, also die Katastrophenentscheidung Athens, den Krieg zu eskalieren und ihn dann zu verlieren. Da sehen Sie sozusagen, wie diese Analogien bis hinauf zu den entscheidenden Leuten ist. Nur, dass Bethmann-Hollweg nicht die Kraft besessen hat, bei der entsprechenden Beratung im Hauptquartier zu sagen, das ist unsere sizilianische Expedition, auf diese Weise den Kaiser dazu zu bringen, den uneingeschränkten U-Boot nicht zu erklären. Und andere haben gesagt, naja, das ist der Punische Krieg, der zweite Punische Krieg. Gut, wer ist denn hier Hannibal und wie geht das Ganze aus? Alle diese Methoden spielen eine Rolle. So etwas aber will ich gar nicht machen. Und deswegen sage ich Typ 30-jähriger Krieg. Also mehrere miteinander vergleichen und dann stellen wir fest, Es sind Kriege, die gekennzeichnet sind durch eine lange Dauer und eine gesteigerte Grausamkeit. Und das wird gleich der zweite Punkt meines Vortrages sein. Zunächst aber noch ein paar kurze Bemerkungen, gewissermaßen zu dem, was ich in meinem Buch im zweiten Untertitel »Ein deutsches Trauma« genannt habe. Denn dieser Krieg war relativ lange danach noch im kommunikativen Gedächtnis der Deutschen präsent. Dafür waren die Verluste einfach ungeheuer groß. Aber dann verschwand er allmählich, dem Ende des 17. Jahrhunderts, und wurde durch den Historiker Schiller, der ist Ihnen ja üblicherweise eher als Dramatiker bekannt, aber bevor er den Wallenstein schreibt, schreibt er eine Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, die eine relativ gute Verbreitung findet, weil er sie für einen Damenkalender schreibt. Das heißt, er drückt sich verständlich aus. Und wieder zurückgerufen in die Erinnerung. Und für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Gustav Freitags Bilder aus der deutschen Vergangenheit zentral. Der beschreibt weniger die Geschichte des Krieges als seine ökonomischen, kulturellen, politischen und demografischen Folgen. Wer etwas auf sich gehalten hatte, hatte dieses Buch zu Hause. Sodass plötzlich der Dreißigjährige Krieg eine ungeheure Präsenz im kollektiven Gedächtnis der Nation hatte. Bis hin zum greisen Generalfeldmarschall Helmut von Moltke, der in seiner letzten Reichstagsrede 1890 sagt: Wenn es in Europa wieder zu einem Krieg kommen wird, dann wird es ein 7-jähriger, dann wird es ein 30-jähriger Krieg sein. Womit er die Zukunft abgrenzen wollte gegen die sogenannten Reichseinigungskriege, nicht? Also Dänemark, Österreich und Frankreich. Kurze Kriege, überschaubar, Instrument der Politik. Der 7-jährige Krieg, das wusste damals jeder noch, war irgendwann nicht mehr Instrument der Politik, sondern alle Beteiligten waren am Schluss furchtbar erschöpft und am Ende des Dreißigjährigen Krieges war Deutschland zerstört. Ich glaube, dass man sagen kann, dass solche Präsenz auch dazu geführt hat, dass einer der Nachfolger Moltkes, Graf Schlieffen, sagt, wenn es wieder zu einem europäischen Krieg kommen soll, dann darf der unter keinen Umständen auf deutschem Boden stattfinden, sondern der muss woanders stattfinden. Sodass also er eine Offensivkonzeption entwickelt, die sicherstellen soll, erstens, dass der Krieg kurz ist, was nicht gelungen ist, und zweitens, dass er im Lande der anderen geführt wird, was gelungen ist, jedenfalls weitgehend. Das ist gewissermaßen Lernen aus einer traumatischen Situation. Nämlich man kann sagen, sie haben gelernt, nie wieder 30-jähriger Krieg, aber im Ergebnis haben sie das Falsche gelernt, weil die Offensivkriegskonzeption von Schlieffen dazu führt, dass der Erste Weltkrieg relativ früh eskaliert wird, dass die Gegenseite Großbritannien und so weiter auf ihrer Seite hat, offene Kriegsökonomien, Zugriff auf die Ressourcen aller Welt und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser 30-jährige Krieg ist relativ lange präsent gewesen in der Erinnerung der Deutschen. Eigentlich könnte man sagen, vielleicht bis in die Mitte des Zweiten Weltkrieges hinein. Im Beginn des strategischen Bombenkriegs gegen deutsche Städte kann man beobachten, wie vermehrt dann die Vorstellung auftritt oder die Formulierung, bis hin zu Albert Speer, der es mal explizit sagt, dieser Krieg ist wie der 30-jährige Krieg oder schlimmer als der 30-jährige Krieg, als Bombenkrieg. Sodass also gewissermaßen der Zweite Weltkrieg sich dann wie eine Erinnerungsblockade zwischen das Gedächtnis der Gegenwärtigen und den Rückblick auf die damalige Zeit gelegt hat. Sodass es also, als ich das Buch geschrieben habe, für mich auch nahe lag, mir selber und den Lesern mehr zu erklären, als ich ursprünglich vorhatte. Ich hatte nicht vor, ein so dickes Buch zu schreiben, mit so irgendwie 400 Seiten, dann ist man ja doch eigentlich schon erschöpft. Nicht? Aber es stellte sich heraus, naja, es ist doch alles relativ fern und man muss relativ viel erklären, um die spezifischen Konstellationen der Zeit wieder so heraufzurufen, dass man nicht nur sich der Frage stellt, na, warum soll ich mich eigentlich mit diesem alten, abgelegten Kram beschäftigen, also dem, was Nietzsche antiquarische Geschichte, Staubfressen, genannt hat, sondern dass zugleich eine Antwort gibt, was bedeutet das für mich in meiner Gegenwart? Vielleicht so lange als kurze Vorbemerkung. Ich sagte, die Charakteristika solcher Kriege sind lange Dauer und intensivierte Grausamkeit. Warum? Kriege vom Typ 30-jähriger Krieg sind Kompositkriege. Also welche, die eigentlich von den Historikern hinterher zu solchen zusammengeschrieben werden, die aus mehreren Kriegen bestehen. Das gilt für den sogenannten Peloponnesischen Krieg. Nicht? Also wenn Sie bei Thukydides sich das anschauen, dann beginnt der mit dem Archidamischen Krieg, dann kommt der Dekeleische Krieg, dann kommt die Sizilianische Expedition, etc. Und in gewisser Hinsicht macht das auch Schiller. Ich weiß, Konrad Repken hat die Hälfte seines Forschungslebens darauf verwandt, nachzuweisen, dass bereits 1648 klar war, das ist ein 30-jähriger Krieg. Nicht? Aber Schiller setzt den Begriff gewissermaßen durch. Es gibt auch nämlich dazu vor andere Bezeichnungen, der Deutsche Krieg oder aber man sagt auch, okay, das Ganze beginnt mit dem Böhmischen Krieg und dann kommt der Niedersächsisch-Dänische Krieg ab 1625 und mit der Landung Gustav Adolfs auf Usedom da nahe Peenemünde ist es dann der Schwedische Krieg und nach der Niederlage der Schweden bei Nördlingen 35 ist es dann der Schwedisch-Französische Krieg. Und dazwischen gibt es auch Friedensschlüsse, den Lübecker Frieden, den Prager Frieden und derlei mehr. Also es ist sozusagen eine konstruktive Leistung der Historiker, diese Abfolge von Kriegen als einen einzigen Krieg darzustellen. Heißt, es sind Kompositkriege, mit denen wir es zu tun haben. Und der, um den es heute Abend gehen soll, hat im engeren Sinn aus mindestens 4 Kriegen, Böhmisch-Pfälzischer Krieg, also beginnt in Böhmen, geht dann in die Oberpfalz und in die Rheinpfalz. Niedersächsisch-Dänischer Krieg, Schwedischer Krieg, Schwedisch-Französischer Krieg. Aber dann gibt es noch andere Kriege. Mal der polnische Kriegsschauplatz, mal der italienische Kriegsschauplatz und derlei mehr, die sich anlagern. Und kein anderer als Gustav Adolf sagt, alle Kriege in Europa sind zu einem einzigen Krieg zusammengeflossen. Das heißt, der schwedische König hat schon antizipiert, was spätere Historiker dann gewusst haben. Wenn das so ist, dann ist natürlich die Frage bedrängend, was ist eigentlich die Ursache eines so langen Krieges gewesen? Und da sind wir bei dem Problem 1618, Prager Fenstersturz. Eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen. Da werden zwei königliche Statthalter aus dem Fenster der Prager Burg geworfen und weil die Adligen da gerade bei sind, schmeißen sie noch den Sekretär Fabricius hinterher, der hinterher davon großen Vorzug hatte, denn er wird geadelt mit dem witzigen Namen von Hohenfall. Also die Habsburger hatten ja gelegentlich durchaus Sinn für Humor. Aber keiner von denen ist tot, sondern entweder waren es ihre großen Mäntel, die wie Fallschirme gewirkt haben, oder sie rutschen am Mauerwerk entlang, kommen also gar nicht so richtig in den Sturz rein, oder aber der Misthaufen, der unten im Burggraben üblicherweise liegt, federt ihn ab. Nur einer von ihnen hat sich so richtig das Bein verstaucht, die anderen sind körperlich gut drauf. Verlassen dann auch Prag, werden nicht mal danach niedergeschossen. Einen gehen nach München, andere nach Wien. Kann ein so läppisches Ereignis die wirkliche Ursache für einen Krieg sein, der ein Drittel der Bevölkerung auf dem Territorium des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation das Leben kostet? Das ist eigentlich eine Frage, die man, indem man sich stellt, eigentlich nur verneinen kann. Also ist diese Unterscheidung, die der Thukydides aufgemacht hat, sofort auch wieder da, nämlich die Unterscheidung zwischen Anlass und Ursache. Also erzählt er für seinen Krieg, naja, da kamen so ein paar Männer aus Potidaea, die haben der Aspasia ein paar ihrer Prostituierten geklaut. Da ist die Aspasia zum Donnerer gegangen, der Donnerer hat den Krieg erklärt und so hat der Krieg begonnen. Das ist sozusagen so ein stehender Topos, Kriege beginnen aus dem Streit um Frauen. Fortsetzung der Geschichte, der Krieg zwischen Asien und Europa beginnt mit dem wechselseitigen Frauenraub. Zeus als Minotaurus klaut die Phönizier Tochter Europa und die Trojaner kommen dann und klauen die Helena und so geht das halt weiter. Der Thukydides weist das zurück und sagt, aber die wahrste und zugleich meist beschwiegenste Ursache des Krieges, aletestate prophases, war der Umstand, dass Athen im Frieden immer mächtiger wurde und die Spartaner wussten, wenn sie ihm keinen Einhalt gebieten, wird Athen übermächtig werden. Das heißt, er erklärt diesen Krieg aus tiefer liegenden Ursachen, die die Vorstellung der Menschen bestimmen, nämlich Verschiebungen im Machtsystem. Und diese Überlegung des Thukydides hat mich auch veranlasst zu überlegen, was könnte eigentlich die eigentliche Ursache für diesen Krieg sein, die jenseits halt eines so läppischen Ereignisses wie der Reinszenierung eines Fenstersturzes, nicht? Das machen die, ein Ereignis, das 200 Jahre zuvor lag, am Anfang der Hussitenkriege. Da kamen die Leute aber auch wirklich zu Tode, beziehungsweise wurden unten auf dem Pflaster dann totgehauen, einen solchen Krieg zu eröffnen. Und deswegen, sozusagen mein Vorschlag, meine Überlegung, es ist der relative Niedergang Spaniens, der bei der Entstehung dieses Krieges eine zentrale Rolle spielt und das in Verbindung mit der relativen Untätigkeit des Osmanischen Reichs auf dem Balkan. Das will ich kurz erläutern, weil es ein bisschen contre-coeur dessen geht, was man üblicherweise über diesen Krieg so denkt, nicht? Und sagt, naja gut, also im Mai 1618 beginnt er dann. Das ist gar nicht der Fall, zunächst mal passiert da gar nichts. Krieg kommt erst ein Jahr darauf so richtig in Gang. Also, erster Punkt, Osmanisches Reich. Hätten die Türken Druck gemacht auf dem Balkan, wie sie das in den Jahrzehnten zuvor gemacht haben, und nach Ende des Krieges, da kommt dann die zweite Belagerung Wiens, nicht, mit der Schlacht am Kahlenberg und so weiter, dann wäre Ferdinand von Steiermark gar nicht in der Lage gewesen, Krieg gegen seine eigenen Stände in Böhmen zu führen, sondern er hätte seine Truppen und seine Ressourcen auf dem Balkan gebraucht, zur Abwehr, einfach zur Sicherung, zur Verteidigung seiner Hauptstadt Wien. Und er hätte vermutlich mit den Böhmen verhandeln müssen, wie das auch seine Vorgänger getan haben. Also die erste paradoxe Beobachtung ist, dass ein sich ausweitender Friede, nämlich der auf dem Balkan, die Bedingung der Möglichkeit für die Führung eines Krieges, nämlich den in Böhmen, ist. Die zweite ist, dass dieser Ferdinand von Steiermark, der dann im Jahr drauf zum deutschen Kaiser Ferdinand II. Gewählt wird, er ist zu diesem Zeitpunkt böhmischer König, eigentlich gar kein Geld hat, Krieg zu führen. Er hat auch kein stehendes Heer, braucht Geld, um überhaupt Truppen anwerben zu können. Aber es ist auch klar, die böhmischen Stände werden ihm das Geld nicht geben, einen Krieg gegen sie zu führen. Die Stände Niederösterreichs und Oberösterreichs, die mehrheitlich protestantisch sind damals, werden das auch nicht tun. Auch schon aus Solidarität mit ihren ständischen Genossen da oben in Böhmen, Mähren, Schlesien und den beiden Lausitzen, die alle ja dazugehören. Aber was macht den überhaupt kriegführungsfähig? Nun, er ist ein Habsburger, nicht? Und das Haus Habsburg hat eben zwei Zweige, seitdem Kaiser Karl V. Zurückgetreten ist und einerseits seinen Sohn und andererseits seinen Bruder eingesetzt hat. Und die Spanier sind in großer Sorge um ihre Reputation. Denn sie sind die führende Macht Europas, seit sie auf den Schlachtfeldern Oberitaliens gegen die Franzosen sich durchgesetzt haben. So in den 1530er, 1540er Jahren sind sie gewissermaßen der Hegemon Europas. Sie sind das, weil sie viel Geld haben, spanisches Silber, also Silber aus der neuen Welt. Und weil sie die leistungsfähigste Truppe haben, nämlich die Truppe des Infanten, aus der bekanntlich der Begriff der Infanterie stammt. Aber sie sind nicht in der Lage, den Aufstand der Niederlande niederzuschlagen. Kontrollieren die südlichen Niederlande, aber die nördlichen Niederlande kriegen sie nicht in den Griff. Und das ist natürlich ein ungeheurer Reputationsverlust, nicht? Wenn sozusagen die Vormacht der damaligen europäischen Welt nicht in der Lage ist, mit einem Volk, das nicht unbedingt für seine kriegerischen Leistungen berühmt ist, nämlich den Niederländern, den Schweizern wäre das was anderes gewesen damals, nicht fertig zu werden. Und deswegen ist man in Madrid schon in Sorge darüber, dass die Reputation des Hauses Habsburg, der Casa d'Austria, möglicherweise ganz die Bach runtergeht, wenn die Wiener nicht in der Lage sind, mit etwas Ähnlichem wie einem Aufstand in den Niederlanden, nämlich dem Aufstand der Böhmen, fertig zu werden. Und deswegen sagt Philipp III. Zu Ferdinand, du kriegst Geld, und er lässt ihm einige Millionen Golddukaten zur Verfügung stellen, und du kriegst Truppen. Was bei Ferdinand überhaupt erst die Möglichkeit schafft, mit den Böhmen, mit den Mitteln der Gewalt und nicht mit den Mitteln der Verhandlung umzugehen. Also zu sagen, der relative Niedergang einer Vormacht erhöht dramatisch die Wahrscheinlichkeit eines Krieges, weil diese Vormacht randständige Konflikte als Reputationskonflikte begreift. Und Reputation ist nun einmal, das beobachten wir zurzeit, wo ein amerikanischer Präsident die Reputation seines Landes massenhaft zerschärbt, die Währung der internationalen Politik. Also kann Ferdinand agieren, aber das, was er nun zur Verfügung hat, verschafft ihm keine Überlegenheit gegenüber dem Heer der böhmischen Stände. Also muss er in München antichambrieren bei Herzog Maximilian, der innerhalb des Deutschen Reiches die leistungsfähigsten Truppen hat, die bayerischen Truppen, katholische Truppen der Liga unter dem Generalleutnant Tilly. Und er muss ihm ein Angebot machen, dass der in Böhmen auch eingreift, nämlich das Angebot, dass der Münchner aus der Linie der Wittelsbacher den Kurhut der Wittelsbacher, der zurzeit in Heidelberg bei Protestanten ist, bekommt, wenn er ihm hilft, die Böhmen platt zu machen. Und das ist für Maximilian ein hochattraktives Angebot. Und er lässt sich darauf ein. Aber damit ist klar, dieser Konflikt ist schon in der Anfangsphase, wenn Sie so wollen, internationalisiert. Spanien ist drin und dann sind die Bayern drin. Und die Böhmen wählen dann den Pfälzer zu ihrem König. Und damit sind dann auch die Engländer und die Holländer drin. Die Holländer als Anhänger der Reformierten, welche in Heidelberg sind. Und die Engländer, weil König Jakob I. der Schwiegervater der Frau von Friedrich V. von der Pfalz ist. Also ein Konflikt, der entsteht um eine Verfassungsfrage. Wer hat in Böhmen das Sagen? Der Ferdinand mit seinen absolutistischen Neigungen oder aber die Stände? Darüber gelagert die Frage, Stände sind eher protestantisch, der Ferdinand ist Anhänger der Gegenreformation, sagen die Spaltung in Protestanten und Katholiken spielt eine Rolle, aber in der Weise, dass bei den Protestanten der radikale Flügel das Sagen bekommt und bei den Katholiken auch der radikale Flügel. Also ich weiß ja nicht, wie viele gebürtige Sachsen hier sind, aber die Sachsen halten sich ja bis 1631 auf der kaiserlichen Seite. Nicht? Als Lutheraner, Römer 13, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, denn alle Obrigkeit ist von Gott. Das heißt, Johann Georg denkt überhaupt nicht daran, auf die Seite der aufständischen Protestanten überzugehen. Aber die Reformierten, die haben natürlich die Vorstellung von Weltverschwörungstheorien, nicht? Die haben da Pläne geschmiedet in Wien, um den Protestantismus auszurotten. Und wir müssen ihnen präventiv oder präemptiv zuvorkommen. Und auf der anderen Seite die Jesuiten, die die Lage eskalieren. Also da sehen wir etwas. Prag ist ein Anlass, aber mehr auch nicht. Und die Ursachen liegen doch um einiges tiefer. Ich hatte schon ein paar Bemerkungen über Kriegsökonomie gemacht. Ohne die kann man gar nicht verstehen, warum dieser Krieg so lange dauert. Denn normalerweise, wenn wir davon ausgehen, dass Kriegsökonomien geschlossene Ökonomien sind, brennen Kriege nach einiger Zeit aus. Sozusagen, wir Krieg definieren als eine Form erhöhten Ressourcenverbrauchs, dann ist irgendwann alles, was an Lebensmitteln da ist, weggefressen, alles Geld ausgegeben, die Männer erschöpft und erschlagen und dann hört der Krieg auf. Erloschene Vulkane, nennt Clausewitz das. Aber dieser Krieg brennt nicht aus. Und das muss man erklären können. Und das hat etwas mit offenen Kriegsökonomien zu tun. Denn die gesamte Zeit strömt permanent von außen Kapital, Geld, dazu Nahrungsmittel, dazu Waffen und Munition und vor allen Dingen Männer nach Deutschland ein. Also über die Subsidien der Spanier habe ich ja schon was gesagt, die Holländer und Engländer habe ich angesprochen, aber dann kommen also, was weiß ich noch, die Schweden dazu und die Dänen und die Franzosen und so weiter und so weiter. Und wenn Sie die Truppen, die auf deutschem Boden kämpfen, so durchgehen, im Uhrzeigersinn kann man sagen, das beginnt in der Wallonie, geht über Schottland, die Dänen, zu denen die Norweger gehören, die Schweden, zu denen die Finnen gehören, die polnische Lanzenreiterei, die gerne als Kosaken bezeichnet werden, die leichten Reiter aus Siebenbürgen, die spanische Infanterie, die in der Regel in Oberitalien ausgehoben wird, die Schweizer Reisläufer, die reinkommen. Kurzum, der Krieg brennt nicht aus, weil er permanent von außen immer wieder angefüttert wird. Und dann bedarf es natürlich einer Reihe von Leuten, die in der Lage sind, das zu organisieren. Also Kriegsunternehmer. Drei oder vier will ich kurz skizzieren. Ernst von Mansfeld. Einer, der immer wieder die Rolle wechselt. Mal ist er Unternehmer, der militärische Arbeitskraft sammelt und dann Ausschau hält, wer die nachfragt und die dem zur Verfügung stellt und dann führt er für den Krieg. dann ist er wieder General. Aber dann muss er wieder verhandeln, dann wechselt er wieder die Rolle, ist wieder Unternehmer, verhandelt in Venedig, in Den Haag, in London, um Geld zu bekommen. Ernst von Mansfeld, ein Zyniker, hat im Prinzip Arbeitskraft und fragt nach, wer braucht sie. Aber es ist militärische Arbeitskraft. Marx hat einmal gesagt, der Söldner sei die uneigentliche Vorform des Lohnarbeiters. Da haben wir es. Oder Christian von Braunschweig, bekannt als der tolle Halberstädter. So einer, der glaubt eigentlich, Kriegsdienst sei eine andere Form von Minnedienst. Denn er möchte unbedingt, dass die Elisabeth Stuart, die Frau des Winterkönigs, wieder auf den böhmischen Thron kommt. Deswegen trägt er in der Schlacht auch immer einen Handschuh von ihr am Helm, also so eine ritterliche Geste, die er da pflegt. Oder er lässt auf seine Kommandofahne sticken, tout pour Dieu et pour elle, alles für Gott und für sie. Aber sie ist nicht die Mutter Gottes, also die Jungfrau Maria, sondern ist diese Elisabeth Stuart, also eine vermutlich relativ attraktive Frau. Und er seine Provokation unmittelbar adressiert an seinen Gegenüber in der Schlacht, nämlich Tilly, der ein großer Marienverehrer ist, nicht? Und dessen Kommandofahne immer Mutter Gottes ist. Ja? So kann man dann sehen, wie das Ganze auch ein bisschen spöttisch wird. Christian von Braunschweig ist ein großer Zyniker, als er den Paderborner Silberschatz vor sich hat. Der ist in Form eines Doms und in Gestalt von Heiligen gegossen, stellt er sich vor, Christus hat zu euch gesagt, spricht er die Apostel an, geht hinaus in alle Welt. Christian sorgt dafür, dass ihr das tut. Und er lässt den Domschatz einschmelzen und Silbertaler draus schlagen und zahlt damit seine Truppen. Anderer Typ der Kriegsfinanz. Oder Wallenstein, der vielleicht Klügste, der eine Vorstellung davon hat, man darf die Kuh, die man melken will, nicht schlachten. Der also das Land auspresst, aber es nicht ruiniert. Oder Gustav Adolf, der vorher, bevor er in den Krieg eintritt, dafür gesorgt hat, dass sämtliche Mündungen von Flüssen in die Ostsee unter schwedischer Kontrolle sind, sodass er also dort Zölle abschöpfen kann, was ihn in die Lage versetzt, die Hälfte der Kriegskosten aus diesen Zöllen aufzubringen. Die anderen holt er sich über französische Subsidien. Also das sind so Formen, in denen dieser Krieg organisiert wird und die Voraussetzung dafür sind, dass er überhaupt so lange dauert. Und dann überlagern sich die verschiedenen Kriegstypen. Also es kommt zu einer Vermischung von Bürgerkrieg und Staatenkrieg und Konfessionskrieg und Hegemonialkrieg. Und immer wenn man in einer Sache fast an dem Punkt ist, dass man Frieden schließen könnte, kommt einem der andere Kriegstyp dazwischen und der Krieg geht weiter. Das ist eine weitere Erklärung dafür, warum man eigentlich nie zum Frieden kommt. Und das ist die ganz große Leistung der Verhandler in Münster und Osnabrück und vor allen Dingen des Max von Trautmannsdorff, des eigentlichen Architekten des Friedensschlusses, dass er in der Lage ist, diese vier Kriegstypen, Bürgerkrieg, Staatenkrieg, Religionskrieg, Hegemonialkrieg, so auseinanderzulegen und dafür zu sagen, die einen Fragen werden in Osnabrück verhandelt und die anderen in Münster und so weiter und so weiter. Und die Kompromisse, die man findet, so miteinander zu verknüpfen, dass nicht der eine Kompromiss durch den anderen Kompromiss widerlegt wird. Eine ganz große Leistung, die man sich vor Augen führen muss, wenn man bedenkt, was es vielleicht bedeuten könnte, was Frank-Walter Steinmeier gemeint hat, als er noch Außenminister war und sagte, der Nahe Osten braucht einen neuen westfälischen Frieden. Ganz am Rande. Schwierige Frage. Die Franzosen wollen ja eigentlich gar nicht, dass der Kaiser der Erste in Europa ist. Aber bei den Friedensverhandlungen sorgt das Protokoll dafür, dass die kaiserliche Delegation immer als Erste den Raum betritt. Was die Franzosen eigentlich unter keinen Umständen wollen. Und normalerweise scheitert an solchen protokollarischen Fragen die Eröffnung eines Kongresses. Und das nach 1642, wo man sich in Hamburg darauf verständigt hat, wir verhandeln den Frieden, man bis 1644 braucht, bis die überhaupt anfangen, hat auch mit diesen protokollarischen Fragen zu tun. Aber da zeigt sich das französische Raffinement, die das irgendwann akzeptieren, dass der Kaiser den Vortritt hat, aber sie gleichen das aus, indem die feinen Angehörigen der französischen Delegation ihre Frauen nach Münster holen und die organisieren rauschende Feste. Und man spricht sozusagen nur darüber, ob man bei den Franzosen war, auf diesem Ball und auf jedem Ball. Und dass im Verhandlungssaal die kaiserliche Delegation den Vortritt hat, spielt überhaupt gar keine Rolle, denn die haben kein Geld, die können keine Feste organisieren und laufen immer sauertöpfisch darum, nicht? Also das ist schon spannend. Das ist leider eine Konstruktion oder ein Modell, das man für den Nahen Osten nicht anwenden kann. Das ist eine Reihe von Gründen. Kurzen Blick noch auf das Kriegsgeschehen. Der Krieg beginnt sozusagen über verstreute Kriegsschauplätze. Beginnt in Böhmen, geht dann in die Oberpfalz, dann ist er in der Rheinpfalz, dann wird er am Rhein geführt. Dann wird er eher in Nordwestdeutschland geführt, das ist die Zeit des Dänisch-Niedersächsischen Krieges. Dann kommt Nordostdeutschland in den Krieg hinein mit der Invasion Gustav Adolfs, also Pommern, Brandenburg, irgendwann auch Sachsen. Und gleichzeitig wird er in Südwestdeutschland geführt. Er wird also geführt entlang der großen Flüsse, Oder, Elbe, Rhein und Donau. Das ist sozusagen das Skelett der Kriegführung, weil man anders als über Wasser diese gewaltigen Heere gar nicht versorgen kann. Das heißt, Gebiete, die sehr weit weg vom Wasser sind, haben zunächst einmal nicht das Problem, dass die großen Heere dort durchkommen, sondern die sind an den Flüssen. Aber in der zweiten Phase des Krieges wird der Krieg diffus. Er ist kein Krieg mehr der einen Seite gegen die andere Seite. Das ist er vor allen Dingen 31 bis vielleicht 35, als die großen Schlachten geschlagen werden. Breitenfeld, Rhein am Lech, Nürnberg, die das Zeug gehabt hätte, eine große Schlacht zu werden, aber keine wird, aufgrund der Defensivkünste Wallensteins, Lützen, Nördlingen. Und dann ist klar, dieser Krieg kann über große Schlachten nicht entschieden werden, weil es den Schweden in der Schlacht von Wittstock gelingt, ihre Reputation, die sie in Nördlingen verloren haben, wiederherzustellen. Und dann zieht er sich und zieht er sich und zieht er sich. Und man kann sagen, er verwandelt sich aus einem Krieg der Heere gegeneinander in einen Krieg des Militärs gegen die Bauern. Das ist die Phase, die vor allen Dingen dann von Grimmelshausen so eindrucksvoll beschrieben wird, wie man auch nachvollziehen kann. Diese Heere sind nicht mehr in der Lage, eigentlich sich selbst zu versorgen. Also werden sie kleiner, sie müssen beweglicher werden, sehr viel schneller die Räume verlassen können und in andere Räume verlegt werden, weil diese Räume dann leergefressen sind und dann kann man da nur noch verhungern. Und diese Veränderung des Kriegsgeschehens kann man, wir sind ja hier im Militärhistorischen Museum, also darf man über sowas auch mal sprechen, auch nachvollziehen an der Veränderung der Zusammensetzung der Truppen. In der ersten Phase des Krieges bis in die Zeit der großen Schlachten steht die Infanterie im Zentrum, die gewissermaßen das Gelenkstück der Schlachten ist, kann defensiv eingesetzt werden und offensiv eingesetzt werden. Sie wird unterstützt durch Kavallerie, die über Flügelangriffe versucht, gewissermaßen die festgefügten Pelotons aufzubrechen. Und natürlich die Artillerie, die vor den Fronten der Infanterie aufgestellt ist, um direkten Beschuss, möglichst tiefe Blutschneisen in die gegnerische Front hineinzuschlagen. Und so verlaufen im Prinzip die Schlachten. Infanterie im Zentrum, Kavallerie, Artillerie. Das ist relativ teuer, solche Heere. Und man muss viel Kraft und Zeit aufwenden, um sie zu versorgen. In der zweiten Hälfte des Krieges verändert sich das. Man hat weder sozusagen große Infanteriemassen, weil man die gar nicht mehr versorgen kann. Und wenn man keine großen Schlachten schlägt, braucht man die auch nicht. Artillerie nimmt auch ab. Und was stattdessen eingeführt wird, ist eine neue Waffengattung. Die kennt man vorher noch gar nicht, nicht? Da hatte man natürlich sozusagen schwere Schlachteninfanterie und leichte Plänkler und schwere Schlachtenkavallerie, also die berühmten Kürassiere Pappenheims und was weiß ich, leichten Reiter, Ungarn, polnische Reiter und so weiter. Aber jetzt taucht eine Waffengattung auf, sie heißt Dragoner. Nicht? Und zeitgenössisch sagt man über sie, es ist kein Mensch, es ist kein Vieh, es ist aufgesessene Infanterie. Das heißt sozusagen, die werden auf Pferde gesetzt, werden bewegt, aber kämpfen eigentlich, wenn sie kämpfen, infanteristisch. Also das bringt zum Ausdruck, es geht gar nicht mehr darum, rangierte Schlachten oder sonst irgendwas zu schlagen, sondern es geht darum, Truppen zu haben, die man ganz schnell verschieben kann und die muss man halt beritten machen. Zweite Phase des Krieges, als der Krieg dann besonders schrecklich wird. Ich will zum Ende kommen und sozusagen Ihnen auch noch eine gewisse Aufmunterung nochmal im Blick auf die Gegenwart geben. Wir haben gesagt, dieser Krieg beginnt mit einem Verfassungskonflikt, Prager Fenstersturz. Und wenn wir auf die Kriege, die uns im Augenblick beschäftigen, schauen, dann kann man sagen, auch die Kriege im Nahen Osten haben mit einem Verfassungskonflikt begonnen, den wir allerdings in unendlicher Naivität arabischen Frühling genannt haben. Nämlich die Frage gewissermaßen, hat eine Familie, Ben Ali, Mubarak, Assad oder wie auch immer, gewissermaßen das Sagen und vererbt die Macht weiter innerhalb ihres eigenen Verbandes? Oder hat das Militär das Sagen oder eine Partei oder die Zivilgesellschaft? Damit begannen diese Auseinandersetzungen. Sind unterschiedlich ausgegangen, nicht? Im einen Fall sozusagen napoleonische Lösung, bonapartistische Lösung, also Herr al-Sisi in Ägypten, im anderen Fall Bürgerkrieg. Im Falle dieser Verfassungsfrage in Europa, deswegen hatte ich auch auf die Niederlande verwiesen, parallel zu den Böhmen, kommt gleichzeitig der Konflikt zwischen den Konfessionen hinzu. Reformierte versus Katholiken. Die sozusagen so etwas wie eine Verfestigung und Strukturierung von Feindlinien darstellt. Der Krieg ist nicht wesentlich und ausschließlich ein Konfessionskrieg, nicht? Kardinal Richelieu, der Leiter der französischen Politik, Kardinal der römisch-katholischen Kirche, interveniert in diesen Krieg grundsätzlich auf protestantischer Seite. Die tüchtigsten Generäle Wallensteins, unter anderem der Feldmarschall Holk, der vielleicht ihren sächsischen Vorfahren so viel zu schaffen gemacht hat, weil er Sachsen verwüstet hat, ist ein Protestant und so weiter und so weiter. Aber in gewisser Hinsicht ist das dann doch auch immer eine Frontlinie und die haben wir natürlich auch im Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten im Vorderen Orient. Und dann kommen die Verschiebung von Grenzen dazu, also die Frage, wem gehört die Oberpfalz, dem Heidelberger oder dem Münchner? Oder in meiner hessischen Heimat, nicht das Marburger Land, gehört es zu Nordhessen oder zu Südhessen? Diese Auseinandersetzung kann man auch im Nahen Osten beobachten und schließlich der Hegemonialkonflikt. Wie soll Europa organisiert sein? Als ein eher hierarchisches Gebilde mit dem Hause Habsburg, der Casa d'Austria an der Spitze? Oder ein Mosaik von vielen Mächten, von denen fünf sozusagen die Vormächte sind und Frankreich gibt den Ausschlag. Und nun schauen wir wieder in den Vorderen Orient und kann sagen, der relative Niedergang der USA, beginnend mit dem Scheitern des Transformationsprojekts Irak, schafft ein Loch. Und das beobachten die Akteure. Das beobachtet der ferne Intervent, der erst relativ spät reinkommt, Russland. Aber die nahen Interventen, Iran, Saudi-Arabien, Türkei, merken das schnell. Und dafür die gibt es auch einen Druck, sich zu positionieren. Denn wenn sie sich nicht positionieren, sind die anderen plötzlich der Hegemon dieses Raumes. Und vielleicht sogar von einer anderen Konfession. Sodass also gewissermaßen der Niedergang einer Vormacht fast zwangsläufig im physikalischen Sinne dazu führt, dass sich der Hegemonialkonflikt intensiviert. Das konnten wir relativ früh im Dreißigjährigen Krieg beobachten, das können wir beobachten im Vorderen Orient. Das also sind die strukturellen Muster dieses Krieges, von denen ich anfangs gesagt habe, das ist es, was einen Politikwissenschaftler, auch wenn er sozusagen bei mir traditionell den Historikern befreundet ist, fast zum Historiker werden lässt. Auch ein bisschen aus Unbehagen darüber, dass sich die Historiker bei den Darstellungen des Dreißigjährigen Krieges oft in irgendwelchen Details verloren haben, statt die großen, starken Linien herauszuarbeiten, was ich hier versucht habe und was ich gerne jetzt diskutieren will. Vielen Dank.
Den Politikwissenschaftler Herfried Münkler habt ihr gehört, mit einem Vortrag über den Dreißigjährigen Krieg, der vor 400 Jahren mit dem zweiten Prager Fenstersturz seinen Anfang genommen hat. Nach dem Vortrag hat Münkler noch Fragen beantwortet. Drei interessante Ausschnitte aus dem Gespräch gibt es jetzt noch zu hören. Eine Frage an ihn drehte sich um seinen Vorschlag, den Dreißigjährigen Krieg als eine Art Analysefolie für heutige Kriege zu verwenden, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Seine Ausführungen zur Struktur des Krieges und zur Typologie, die haben wir ja gehört. In seinem Buch wird er dabei ganz konkret, zum Beispiel beim Nahen Osten. Da vergleicht er zum Beispiel die Rolle Ägyptens mit der Hegemonialmacht Wiens, der Habsburger, oder die des Westens mit der Richelieus. Frank Werner, Historiker und Chefredakteur der Zeitschrift Zeitgeschichte, Moderator der Fragerunde, wollte wissen, ob solche konkreten Vergleiche nicht auch die Grenze der Vergleichbarkeit zeigen.
Der Vergleich ist ja keine Gleichsetzung. Gleichsetzung ist was anderes als der Vergleich. Der Vergleich ist ein klassisches Mittel einer bestimmten Form von Geschichtsschreibung. Mein Kollege Kelpler hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, über den historischen Vergleich. Also auch Sozialwissenschaftler, der bei uns heißen, wir sprechen aber in der Regel nicht vom Vergleich, sondern nennen das Komparatistik. Man stellt etwas nebeneinander, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu beobachten. Und das ist nun mal tendenziell das Mittel, das eine eher geisteswissenschaftlich oder an Einzelfällen orientierte und nicht mit großen Zahlen arbeitende Sozialwissenschaft im weiteren Sinn, einige Historiker verstehen sich ja auch so, zur Verfügung hat. Und dabei ist es natürlich nie so, dass gewissermaßen ein Ensemble vollständig besetzt wird oder es tauchen plötzlich Figuren auf, die in dem anderen Fall nicht vorkommen, Israel, nicht sozusagen. Das muss man dann auch nicht zwingen, sondern was ja interessant ist, ist gewissermaßen zu überlegen, welche Handlungsoptionen haben die damaligen Akteure gehabt und die heutigen Akteure. Und die Handlungsoptionen ergeben sich daraus, dass ich ihnen bestimmte Rollen zuweise. Und dann kann ich natürlich beobachten, die agieren aber ganz anders. Oder ich kann beobachten, die strukturellen Verhältnisse sind so, dass sie gar nicht so agieren können, wie sie sich das vielleicht vorstellen, sondern gezwungen sind, so zu agieren. Das heißt, ich bin möglicherweise in der Lage zu antizipieren, was sie tun werden. Beispiel. Also habe ich mich mit Gudrun Krämer, das ist eine wirklich kluge Islamwissenschaftlerin, einer Talkshow gestritten um die Frage, wie geht der arabische Frühling weiter? Ne? Frau Krämer hat gesagt, ja, das wird ungefähr so wie die friedlichen Revolutionen Osteuropas und sie hat das alles sehr schön erzählt und ich habe gesagt, ich glaube das nicht. Und dann hat sie gesagt, aber Herr Münkler, Sie haben doch gar keine Ahnung von dem Raum. Das stimmt auch, habe ich nicht. Ja. Also meine Islamwissenschaftlerin hat Ägypten und Syrien und alles das bereist und so weiter. Okay, da habe ich gesagt, aber ich habe keine Ahnung vom Raum, aber ich habe die richtige Theorie im Unterschied zu Ihnen. Und die richtige Theorie heißt, dieser Konflikt wird eher ablaufen wie die französische Revolution und nicht so wie die Revolution, also die sogenannten friedlichen Revolutionen von 89. Ja, und was habe ich da gemacht? Ich habe im Prinzip das gemacht, was Edmund Burke in seinem großen Buch Reflections on the Revolution in France gemacht hat, indem er nämlich sagt, diese Revolution wird dazu führen, dass relativ bald ein Militär hochkommt, der die Macht an sich zieht. Das hat Burke geglaubt, sagen zu können, weil er die englische Revolution in den Aufstieg von Oliver Cromwell vor Augen hat. Und er hat auf diese Weise es auf den Punkt geschafft, den Aufstieg Napoleon Bonapartes zu antizipieren. So. So weit wollte ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster legen und ich hatte auch den Al-Sisi gar nicht auf dem Schirm, nicht? Sondern sozusagen die ungeheuren Dynamiken, die davon ausgehen, wenn eine Revolution nicht nur politisch ist, sondern zugleich das Land ergreift und die Ökonomie, also sozusagen von der Revolution der Notabeln zur Revolution der Stadt, zur Revolution des Landes wird. Das, glaube ich, ist etwas, was wir brauchen, um in die Lage versetzt zu sein, Entwicklungen antizipieren zu können. Denn wenn wir nur davor stehen, dann sagen wir gar nichts. Ja? Und die Gudrun Krämer, die ich sehr schätze, hat was gesagt, indem sie gesagt hat, es wird so werden wie 89. Und die Debatte wurde interessant, weil ich ihr widersprochen habe. Ich war der Einzige. Ja? Also ich will mich da jetzt gar nicht loben, dass ich da was Besonderes gemacht habe. Aber wie soll ich sagen, darüber entwickeln sich Debatten.
Der Moderator hakte dann nochmal nach und fragte, ob man nicht doch die ganz spezifische Geschichte des Raums mit betrachten müsse. Im Falle des Nahen Ostens zum Beispiel die Hypothek aus der Kolonialzeit.
Ja, vielleicht. Dann muss man sozusagen mit zwei Analogien arbeiten oder man müsste das Ende des Ersten Weltkrieges genauer ins Auge fassen. Das kennzeichnet ist, wenn wir mal nicht als Deutsche immer nur auf Versailles schauen, durch den Zerfall der großen multinationalen, multireligiösen und vielsprachigen Imperien. Habsburgerreich, Reich der Romanows, also Zarenreich und Osmanisches Reich. Nicht? Und daraus sind dann unterschiedliche Gebilde entstanden, Jugoslawien und die Sowjetunion gewissermaßen als Fortsetzer dieser multinationalen, multireligiösen, na gut, das wurde etwas kleiner geschrieben, aber auch vielsprachigen Gebilde. Und sozusagen, da haben sich dann die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges in diesem Raum erst 1991 folgend, der Zerfall Jugoslawiens, das Ende der Sowjetunion, gezeigt mit allem, was dazugehört. Das ist, was das Ende der Sowjetunion anbetrifft, relativ harmlos abgegangen. Wenngleich, da gab es auch im Kaukasuskriege. Es ist sehr viel härter abgegangen im Zerfall Jugoslawiens. Und dann stellt sich sozusagen die Analogie zum Dritten her. Ja. Und da bin ich sozusagen ganz nah bei Ihnen. Insofern würde ich jetzt nie sagen, man kann antizipieren, indem man nur ein Beispiel aus der Vergangenheit nimmt, sondern das ist ein relativ komplexer Prozess. Kant würde das Schulung der Urteilskraft nennen, bei dem palimpsestförmig unterschiedliche Modelle aufgeführt werden. Und natürlich ist der Raum Mitteleuropas zu Beginn des 17. Jahrhunderts in vieler Hinsicht ein anderer als der Raum des Nahen Osten am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und ich meine, diese eine wichtige Differenz habe ich ja vorhin eher ironisch angemerkt, nicht? Sagen die Franzosen und die Frauen im Münsteraner Friedenskongress. Und das ist halt sozusagen mit den Bedingungen der arabischen Kultur in dieser Weise nicht zu machen. Heute nicht. Hätten vielleicht die Alten noch hingekriegt vor einiger Zeit. Heute nicht mehr.
Frank Werner fragte dann nochmal ganz konkret, wenn man denn lernen will aus dem 30-jährigen Krieg für den Nahen Osten zum Beispiel, was kann man denn lernen, um so einen Krieg in Syrien, der immer weitergeht, zu beenden?
Also jedenfalls, dass wir gewissermaßen die Naivität ablegen, uns vorstellen zu können, das ist alles nur eine Frage guten Willens und der Vernünftigkeit. Und wenn der eigentümliche Augenarzt aus London, also Bashar al-Assad, ein bisschen vernünftiger wäre und mehr Menschlichkeit hätte, könnte das alles gut gehen. Sondern wir bekommen gewissermaßen Analyseraster. Wir schauen auf Loyalitätsstrukturen, also sozusagen der ganz große Verbund der Alawiten, der die Staatsklasse in Syrien stellt. Und auf der anderen Seite halt die Gruppe der Sunniten, die plötzlich gewissermaßen zu dem Ergebnis kommen, wir haben aber hier in diesem Staat eine untergeordnete Position. Aber dieser Konflikt ist dann gleichzeitig verwoben in Konflikte, die resultieren aus dem Ende des Osmanischen Reichs. Also sozusagen all das gewissermaßen, das Betrachten von Geschichte im Hinblick auf Räume, auf Strukturen, auf Einflussgebiete, der Phantomschmerz des Neo-Osmanismus bei Erdogan, nicht? Man war mal eine Macht, aber man ist keine mehr und man möchte da doch mal wieder hingreifen. Das versetzt uns in die Lage, vorher zu wissen, was wahrscheinlich passieren wird, bevor es passiert. Und das, glaube ich, ist sozusagen das Beste, was die Politikwissenschaft nicht nur ihren Studentinnen und Studenten und nicht nur den Politikern, die sie berät, sondern auch der Gesellschaft zur Verfügung stellen kann.
Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler war das zum 30-jährigen Krieg und darüber, was wir aus diesem Krieg für unsere Gegenwart und Zukunft lernen können. Wenn euch das Thema interessiert, dann hört euch unbedingt die nächste Folge Eine Stunde History an. Da erfahrt ihr unter anderem noch mehr über die Vorgeschichte des Krieges, auch die Gründe für seinen furchtbaren Verlauf und darum, wie nach 30 Jahren, 1648, dann tatsächlich doch noch Frieden geschlossen wurde. Wie den Hörsaal findet ihr auch die History natürlich zum Hören auf unserer Seite und als Podcast. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.